ich wie Jane. Sie versuchte, mit ihnen zu sprechen. Da flohen sie vor ihr, als hätte sie die graue Pest. Die Wachen vor der Tür weigerten sich nach wie vor, sie aus der Kammer zu lassen. »Bitte, ich muss noch einmal mit der Königin reden«, erklärte Sansa ihnen, wie sie es jedem erklärte, den sie an diesem Tage sah. »Sie wird mich sprechen wollen, ich weiß es genau. Sagt ihr, ich möchte sie sehen, bitte. Wenn nicht die Königin, dann Prinz Joffrey, falls ihr so freundlich wäret. Wir wollen heiraten, wenn wir älter sind.« In der Abenddämmerung des zweiten Tages wurde eine große Glocke geschlagen. Sie klang tief und tönte voll, und das lange, langsame Geläut erfüllte Sansa mit Furcht. Das Läuten ging immer weiter, und nach einer Weile hörten sie, wie andere Glocken in der großen Septe von Baelor auf Visenyas Hügel antworteten. Wie Donner rumpelten sie über die Stadt und warnten vor einem kommenden Sturm.
»Was ist los?« fragte Jane und hielt sich die Ohren zu. »Wieso läuten sie die Glocken?«
»Der König ist tot.« Sansa konnte nicht sagen, woher sie es wusste, und dennoch war sie dessen gewiss. Das langsame, endlose Läuten erfüllte ihre Kammer traurig wie ein Klagelied. Hatte ein Feind die Burg erstürmt und König Robert ermordet? War das jener Kampf gewesen, den sie gehört hatten? Verwundert, rastlos und verängstigt schlief sie ein. War ihr hübscher Joffrey jetzt König? Oder hatten sie auch ihn gemeuchelt? Sie sorgte sich um ihn und ihren Vater, wenn sie nur wüsste, was vor sich ging. In dieser Nacht träumte Sansa von Joffrey auf dem Thron und von sich selbst neben ihm, in einem Kleid aus gewebtem Gold. Sie trug eine Krone auf dem Kopf, und alle, die sie je gekannt hatte, traten vor sie, um auf die Knie zu fallen und ihr die Aufwartung zu machen. Am nächsten Morgen, dem Morgen des dritten Tages, erschien Sir Boros Blount von der Königsgarde, um sie zur Königin zu eskortieren. Sir Boros war ein hässlicher Mann mit breiter Brust und kurzen Säbelbeinen. Seine Nase war platt, seine Wangen hingen durch, sein Haar war grau und spröde. Heute trug er weißen Samt, und sein schneeweißer Umhang wurde von einer Löwenbrosche gehalten. Das Tier besaß den weichen Schimmer von Gold, und seine Augen waren winzige Rubine. »Prächtig und prunkvoll seht ihr heute Morgen aus, Sir Boros«, erklärte Sansa. Eine Dame vergaß nie ihre Umgangsformen, und sie war entschlossen, eine Dame zu sein, komme da, was wolle.
»Ganz wie ihr, Milady«, sagte Sir Boros mit toter Stimme. »Ihre Majestät erwartet euch, folgt mir.«
Draußen vor ihrer Tür standen Wachen, bewaffnete Männer der Lannisters mit roten Umhängen und Löwenhelmen. Sansa zwang sich, sie freundlich anzulächeln, und wünschte ihnen einen guten Morgen, während sie vorüberging. Es war das erste Mal, dass man sie aus ihrer Kammer ließ, seit Sir Aerys Okhart sie vor zwei Tagen hergebracht hatte. »Damit du in Sicherheit bist, mein süßes Kind«, hatte Königin Kersa ihr erklärt. »Joffrey würde es mir nie verzeihen, wenn seiner Liebsten etwas zustieße.« Sansa hatte erwartet, dass Sir Boros sie zu den königlichen Gemächern begleiten würde, doch stattdessen führte er sie aus Maegos Holdfast hinaus. Die Brücke war wieder unten. Arbeiter ließen einen Mann an Seilen in die Tiefen des trockenen Grabens hinab. Als Sansa hinunterblickte, sah sie eine Leiche, die am Grund auf den riesenhaften Eisenspitzen gepfählt war. Hastig wandte sie die Augen ab, fürchtete sich zu fragen, fürchtete sich zu lange hinzusehen, fürchtete, es könne jemand sein, den sie kannte. Sie fanden Königin Kersa in den Ratsgemächern vor, wo sie am Kopfende eines langen Tisches voller Papiere, Kerzen und Blöcken von Siegelwachs saß. Der Raum war prunkvoller als alles, was Sansa je gesehen hatte. Staunend starrte sie die Schnitzereien und die beiden Sphinxe an, die neben der Tür kauerten.
»Majestät«, grüßte Sir Boros, nachdem ein anderer Mann der Königsgarde, Sir Mandon, mit dem seltsam toten Gesicht sie hereingeschoben hatte. »Ich bringe das Mädchen.«
Sansa hatte gehofft, Joffrey wäre bei ihr. Statt ihres Prinzen waren nur drei Ratsherren des Königs anwesend. Lord Petter Baelish saß linker Hand der Königin. Großmeister Pucelle am Ende des Tisches, während Lord Varys über ihnen thronte und nach Blumen roch. Sie waren alle schwarz gekleidet, wie sie ängstlich bemerkte. Trauerkleider. Die Königin trug ein ebenfalls schwarzes Seidenkleid mit hohem Kragen und 100 dunkelroten Rubinen, die sie vom Hals bis zur Brust bedeckten. Sie waren in Tropfenform geschnitten und wirkten, als weinte die Königin Blut. Cersei lächelte sie an, als sie sie sah, und für Sansa war es das hübscheste und traurigste Lächeln, das sie je gesehen hatte. »Sansa, mein süßes Kind«, sagte sie, »ich weiß, du hast nach mir gerufen. Es tut mir leid, dass ich nicht früher nach dir schicken konnte. Die Lage war sehr unklar, und ich konnte keinen Augenblick erübrigen. Ich hoffe, meine Untergebenen haben gut für dich gesorgt.«
»Alle waren nett und freundlich, Majestät. Danke der freundlichen Nachfrage«, erwiderte Sansa höflich. »Nur, na ja, niemand will uns verraten, was geschehen ist.«
»Uns?« Cersei schien überrascht. »Wir haben das Mädchen vom Haushofmeister mit bei ihr untergebracht«, sagte Cerberus. »Wir wussten nicht, was wir sonst mit ihr machen sollten.« Die Königin legte die Stirn in Falten.
»Beim nächsten Mal werdet ihr fragen«,
sagte sie mit scharfer Stimme.
»Allein die Götter wissen, mit welchen Geschichten sie Sansa beunruhigt hat.«
»Jane fürchtet sich«, sagte Sansa. »Sie hört gar nicht auf zu weinen. Ich habe ihr versprochen zu fragen, ob sie ihren Vater sehen darf.«
Der alte Großmeister Pucelle senkte den Blick.
»Ihrem Vater geht es doch gut, oder?« fragte Sansa bange.
Sie wusste, dass es Kämpfe gegeben hatte, doch einem Haushofmeister würde sicher niemand etwas zuleide tun. Vaion Poole trug nicht mal ein Schwert bei sich. Königin Cersei blickte jeden der Ratsherren einzeln an.
»Ich möchte nicht, dass sich Sansa solche Sorgen macht. Was sollen wir mit ihrer kleinen Freundin anfangen, Milords?«
Lord Petter beugte sich vor.
»Ich werde einen Platz für sie suchen.« »Nicht in der Stadt.«
»Haltet ihr mich für einen Narren?« Die Königin überging das.
»Cerberus, bringt das Mädchen in Lord Petters Gemächer und weist seine Leute an,